Herzlich willkommen in der HR Innovators Lounge, dem Podcast vom HR-Autopiloten, der neuen Art, deine HR-Prozesse smart zu automatisieren. Ich bin Marc Stratmann und wir sprechen hier über alles, was modernes HR heute bewegt. In jeder Folge begrüße ich spannende Gäste für 20 Minuten. Klartext, ehrlich, direkt und garantiert, ohne die Hand vor den Mund zu nehmen. Zeit für ein HR-Upgrade. Viel Spaß beim Hören.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der HR Innovators Lounge. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute mit dabei seid bei einem wieder sehr spannenden Thema. Auch hier wieder, ich bin nicht alleine, ist wieder Verstärkung mit dabei und wir wollen heute wieder tiefer in die Themen rund um HR und was uns im HR alles beschäftigt reinschauen. Und deswegen habe ich heute Michael Wahler dabei. Michael Wahler ist Gründer und Geschäftsführer von Wahler HR, berät Unternehmen rund um die Themen HR, Implementierung, Software, Auswahl, Prozesse, Strategien und alles, was dazugehört. Und nicht erst seit gestern, sondern schon seit 14 Jahren und auch mit seiner ganz neuen Plattform Selector, wo es wirklich um die Auswahl von HR-Tools geht. Und das sind alles Themen, über die wir heute sprechen wollen, was Auswahl, was Strategie, was KI etc. anbelangt. Deswegen vielen Dank, Michael, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mit dabei bist. Freue mich sehr auf den Austausch mit dir. Magst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch nochmal selber in ein, zwei Sätzen vorstellen?
Ja, sehr gerne. Hallo Marc. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute. Vielleicht ganz kurz zu mir, wie du es schon angesprochen hast, seit 14 Jahren selbstständig mit meiner Beratungsfirma Wahler HR. Davor schon viele Jahre im Personalgeschäft operativ tätig als Berater bei der KPMG und in vielen unterschiedlichen Rollen operativ, wie gesagt, auf der Beraterseite im Technologieumfeld als SAP-zertifizierter Berater. Insofern breites Portfolio, das man im Beratungskontext immer gut anwenden kann.
Super, perfekt, klasse. Dann lass uns die Zeit nutzen, die wir haben und direkt reinstarten. Michael, wenn du, häufig hören wir ja auch bei unseren Kunden, ja, wir würden ja auch gerne digitalisieren, wir würden ja auch gerne automatisieren, alles, was irgendwie so dazugehört. Aber das Tagesgeschäft frisst uns jedes Mal auf, wir gehen unter in den Personalvorfällen, die wir ja irgendwie alle kennen. Ist es für dich eine valide Entschuldigung oder fehlt es eigentlich nur an Wahrheit und Ehrlichkeit an so einer strategischen Positionierung und Priorisierung?
Ja, typische Beraterantwort, sowohl als auch. sicherlich steckt ein Kern Wahrheit darin und das sehen wir schon bei vielen unserer Kunden auch, dass in der Regel Digitalisierungsthemen ja immer on top zum operativen Geschäft kommen sollen und sehr häufig eben die Ressourcen nicht zur Verfügung gestellt werden, die man im Grunde dazu benötigt. Das ist die eine Hälfte der Wahrheit. Und von daher, wenn man bei dir anbringt, ja, wir können nicht digitalisieren, weil wir keine Ressourcen haben, dann mag das darauf einzahlen. Andererseits, und das ist dann so die Kehrseite der Medaille, ich glaube, dass viele Unternehmen nicht wirklich greifen können, was bedeutet Digitalisierung, wie viel Aufwand ist tatsächlich notwendig und wie können wir mit einem definierten Zielbild möglicherweise das Ganze auch auf eine Roadmap legen, um dann eben schrittweise voranzukommen. Also insofern ist es nur eine halb valide Aussage. Ich glaube, mit etwas mehr Transparenz und Ehrlichkeit und auch Planung könnte man viele Digitalisierungsschritte tun, auch wenn wir keine zusätzlichen Ressourcen haben.
Findest du, jetzt kommst du ja auch aus dem SAP-Umfeld, das heißt, du kennst ja jetzt auch nicht nur Kleinstunternehmen, sondern du kennst ja wirklich die komplette Bandbreite. Ist es eine Art von Missverständnis oder Misskommunikation, die zwischen, ich sag's mal, IT und HR oder anderen Stakeholdern, die noch in dem Unternehmen irgendwie mit drinne sind, die dort stattfindet? Oder wo glaubst du, wo kommt dieses Phänomen her?
Na, ich glaube, der erste Schritt wäre, dass man ehrlich zu sich selbst ist und eine Bestandsaufnahme macht, wo man eigentlich steht. gerade heute Morgen hatte ich ein Gespräch mit einem Unternehmen, die genau diese Bestandsaufnahme eben mal machen wollen, um zu sagen, was haben wir eigentlich für eine Plattform oder für eine Architektur im HR-IT-Umfeld und wie können wir uns weiterentwickeln? Wo wollen wir eigentlich 2030, 2035 stehen? Und nur wenn man das mal macht, kommt man tatsächlich dann auch zu so einer Aussage, okay, können wir uns vorstellen oder auch ableiten, was brauchen wir eigentlich an Ressourcen, an Know-how etc., um das dann auch umsetzen zu können, wenn wir zu einem Gap kommen. Also von daher schön, wenn die Leute wenn man sich selber erstmal zutraut zu sagen, okay, wir stellen, was wir heute haben, in Frage. Das ist ja der Kern dahinter. Man muss sich selber in Frage stellen und muss versuchen, mal eine wirkliche Bestandsaufnahme zu machen. Wo sehen wir eigentlich Gaps? Weil ansonsten passiert genau das, was du am Anfang angesprochen hattest. Die Leute sehen nur, ja, ich habe so viel operatives Geschäft und ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich zuerst hinlaufen soll. Und dann fällt natürlich das, was man nicht wirklich von oben vielleicht als Anforderung bekommt, Digitalisierung als Unternehmensziel, dann hinten runter und man macht es dann eben halt auch nicht, wenn keine Nachfrage vom Management dasteht.
Und man muss ja auch sagen, ich kann es total verstehen. Also wenn man sich so anguckt, was dort an operativen Themen, auch an Ad-hoc-Themen, die man jetzt nicht planen kann, immer wieder reinkommt, was ja nicht nur irgendwie geplante Gespräche oder geplante Recruiting-Methoden etc. sind. Je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, ist da natürlich auch schon einfach viel, viel Volumen dahinter. Wenn wir mal einen Schritt weitergehen und zu sagen, hey, wir haben jetzt diesen Mut aufgebracht, um uns auch kritisch mal zu hinterfragen, auch ehrlich zu uns sein, wie du es ja so schön ausgedrückt hast. Jetzt kommt es ja dann immer an dem Punkt, ich weiß nicht, wirst du sowas auch häufig gefragt, wo es darum geht, gehe ich jetzt so den Best-Practice-Weg oder mache ich meinen Extra-Wurst-Weg, wo es wirklich darum geht, dass ich als Führungskraft im HR-Bereich wirklich mich entscheiden muss, ja, ändern wir unsere Software, ändern wir unsere Prozesse, ändern wir beides? Wie stehst du dazu? Wo gehst du da rein? Eher Blickpunkt Extrawurst oder eher Blickpunkt Best Practice?
Sehr, sehr spannende Frage. Aber das diskutieren wir regelmäßig mit unseren Kunden. Und ich habe eine sehr provokante Aussage: Benchmark gibt es immer nur im eigenen Unternehmen. Nämlich das, was meine Ambition ist. An dem muss ich mich messen lassen. Und auch diese Diskussion, die du gerade angesprochen hast, ist natürlich nicht schwarz oder weiß, sondern immer grau zu führen. Und es kommt immer darauf an, auf welchem Abstraktionslevel man sich gerade befindet in dieser Diskussion. Natürlich, HR ist in jedem Unternehmen vorhanden. Ein Recruiting-Prozess, sehr weit abstrahiert, ist immer ähnlich. Gleichwohl, und das ist schon auch eine Erfahrung, die wir in den vielen Beratungsjahren gemacht haben, spielt die Kultur und das Businessumfeld, in dem ein Unternehmen unterwegs ist, eine Rolle, wie HR und einzelne Prozesse ausgestaltet werden können oder müssen. Ja? Wir haben Unternehmen, die sind sehr regulatorisch unterwegs und da ist es einfach wichtig, dass alles dokumentiert wird. Da wird ein Prozess, der sehr stark auf, also auch kulturell und vom Businessumfeld auf Dokumentation ausgelegt ist, anders umgehen mit Themen wie Akte zum Beispiel oder Anfragen und Ticketing und andere Themen, als ein Unternehmen, das im Startup-Modus ist und sehr, sehr einfach ist. Da wird nur nicht so viel dokumentiert möglicherweise und da kann man die Dinge nur einfacher handhaben. Und dann sind die Prozesse natürlich mit möglicherweise Vier-Augen-Prinzip und Kontrollpunkten im Sinne von Compliance wieder anders aufgestellt. Und so ist es aus unserer Erfahrung schon so, dass man auf der einen Seite mal ganz grob schauen kann, was machen eigentlich andere, wohin bewegen die sich, was kann ich daraus lernen, aber das dann trotzdem adaptieren muss für sein eigenes Unternehmen und dieses One-Size-Fits-All. Das wird aus meiner Sicht nicht funktionieren und muss auch gar nicht funktionieren. Auch das ist eine Frage, die wir immer wieder haben. Ja, jetzt gehe ich auf so eine Standardplattform wie von mir aus SuccessFactors oder Workday oder Oracle oder wie sie alle heißen. Muss ich dann eben genau deine Frage, meine Prozesse an das Tool anpassen? Und meine Antwort ist immer, die sind zwar standardisiert, diese neuen Tools, aber im Grunde gibt es eigentlich drei Themenfelder, die man berücksichtigen muss. Punkt eins ist, sind alle da Informationen, Datenfelder vorhanden im Tool, die ich benötige, um meine Informationen abzulegen. Die neuen Tools sind in der Regel alle dazu geeignet, dass man beliebig viele individuelle Felder anlegen kann. Deshalb kann man dort auch aus einem Standard, also ein Feld ist nicht vorhanden, ausweichen, und zusätzliche Felder implementieren. Die zweite große Frage ist immer das Thema Prozesse. Und ehrlicherweise die guten Tools, und das sehen wir auch, sind in der Regel auch in der Situation, dass sie Prozesse über zusätzliche Prozessschritte und Abweichungen möglicherweise sogar auf Standortebene unterschiedlich machen können. Also nicht nur auf Gesellschaftsebene, sondern auf Standortebene. Also auch das ist kein Differenzierungsmerkmal und man muss das nicht zwingend tun. Gleichwohl ist es natürlich angeraten, eine Standardisierung zu machen. Und das dritte Thema ist Funktionalitäten und die wirklich guten Plattformen bieten aber auch da die Möglichkeit, dass man über einen App Store oder über eine Erweiterungsplattform, wo man eigene Funktionalitäten schreiben kann, diese Standardsoftware noch aufwerten kann. Alles in allem glaube ich, dass man auf der einen Seite standardisieren sollte, so gut es geht, und trotzdem die Individualisierung mitnehmen, die wir schauen ja immer auf unterschiedliche Regionen. Wenn man mal dann sagt, okay, in Deutschland ist halt regulatorisch einiges notwendig, was in Spanien von mir aus anders reguliert ist oder in Frankreich, dann muss man das halt berücksichtigen und deshalb braucht man Plattformen, die hier flexibel sind und man muss beides adressieren, Standardisierung und Individualisierung, nicht entweder oder.
Okay, mega spannend. Vielleicht eine ganz kurze, eher persönliche Frage irgendwie drinne, wenn wir ja auch in solchen Prozessen sind und dich ja auch dort wahrnehmen. Jetzt mal so Hand aufs Herz: Wie viel HR-Experte und wie viel Psychologe bist du in solchen Projekten, wenn es gerade darum geht, HR-Teams von seien es die geliebten Excel-Tabellen, was man historisch schon immer so gemacht hat, Prozesse, wie auch immer. Ja, wie würdest du das so einschätzen, wie viel deine Arbeit auch eher in die Kategorie Psychologie als HR-Experte reinfällt?
Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, Marc. Danke. Im Grunde würde ich es in drei Teile teilen. Auf der einen Seite ist IT-Know-how und Expertise, um eben Plattformen, Systeme beurteilen und kategorisieren zu können. Auf der anderen Seite ist es so dieses operative Know-how, weil die IT ist nur die Plattform, auf der dann die Prozesse laufen und die Prozesse sind das Business. Also muss der auch das Prozess-Know-how mitbringen. Und ja, ein Drittel würde ich tatsächlich auf das Thema Psychologie nehmen, weil Technik ist das eine, die Prozesse anpassen ist das andere und die Aufgaben, aber das dann in die Organisation zu tragen, ist das nächste. Was wir schon als Fehler, wenn man das als Fehler identifizieren möchte, sehen, ist, dass die Leute denken, ich nehme Plattform A raus und setze die Plattform B ein und mache genauso weiter wie vorher. Damit habe ich nichts gewonnen, da habe ich nur Tool A mit Tool B ersetzt. Aber wenn man es richtig macht, Digitalisierung, dann heißt es, dass die Leute anders arbeiten müssen in der Zukunft. Und ich nehme immer so ganz provokant als Beispiel, eigentlich das Ziel muss sein, dass HR keine Daten mehr ins System eingibt. Hört sich erstmal simpel an. Ja, klar, wir haben Self-Services. Aber letztlich, wenn man es mal bis zum Ende denkt, heißt es, dass wahrscheinlich 70% der Mitarbeiter im HR-Umfeld andere Aktivitäten in der Zukunft machen als heute. Und diese Art von Transformation, ich gehe hin von datenerfassenden Tätigkeiten hin zu kontrollierenden Möglichkeiten oder auch strategischen Aktivitäten, das ist natürlich etwas, wo man begleiten muss. Und deshalb ist bei einer Veränderung immer auch das Thema Angst nehmen, Perspektiven aufzeigen mit dabei und das kann, glaube ich, nicht davon getrennt werden. Ich kann natürlich hingehen und sagen, ich gebe dir Tool A gegen Tool B, muss aber dann immer nur die Prozesse anpassen und muss immer nur die Organisation mitnehmen. Und nur dann wird eine Transformation erfolgreich.
Okay, mega spannend. Ist wahrscheinlich auch von Branche zu Branche, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Aber ja, vielen Dank für den Einblick. Jetzt ist der Jahreswechsel ja noch nicht so lange her. Und Ende des Jahres, Anfang des Jahres, habe ich zumindest wahrgenommen, bei LinkedIn gab es eine Kategorie an Posts, die ich gefühlt tausendmal in meinem Feed gesehen habe. Das sind die Trends, das sind die Themen für 2026. Wenn man sich mit denen nicht beschäftigt, kann man eigentlich gleich den Haken dran machen. Und so zwei Themen, die dort immer wieder gefallen sind in meiner Wahrnehmung, war das Thema People Analytics, Automatisierung, was irgendwie mit da reinspielt und natürlich auch KI. Wie stehst du zu den Themen KI, People Analytics etc.?
Ich kann deinen Eindruck bestätigen. Das ist sicherlich oder sind beherrschende Themen in der Diskussion im Moment. Und die kann man natürlich von verschiedenen Seiten aus angehen. Lass mir vielleicht das Thema Analytics mal als erstes nehmen. Ich glaube, das wird so ein Stück weit mitgetrieben, auch durch dieses Pay Transparency-Thema, das auch auf das Thema Analytics einzahlt. Ich persönlich glaube, dass dieses Thema bei Systemimplementierungen leider immer zu wenig Aufmerksamkeit bekommt. Ich verstehe intellektuell, warum man das immer nach hinten schiebt, weil man erst eine Datenbasis braucht. Ich glaube aber, dass es viel prominenter adressiert werden müsste, wenn man ein neues System einführt, gerade wenn die Systeme sehr gut sind im Reporting, weil man dann natürlich den Führungskräften und der Geschäftsführung ganz andere Möglichkeiten an Steuerung oder an Informationen zu einer effizienten Steuerung geben kann. Also ich glaube, das wird noch zu weit nach hinten gedrängt und die Tools können über, jetzt schlage ich den Bogen zu dem Thema KI, natürlich heute viel besser als früher. Ja, also tolle Auswertungsmöglichkeiten und nur mal stellvertretend, es gibt ja genug Tools, die mittlerweile auch über Promptschreiben zu Reports kommen. Also dass man gar nicht mehr definieren muss, was soll mein Report eigentlich alles können, sondern ich schreibe einfach nur, gib mir eine Auswertung zum Thema Abwesenheiten für die einzelnen Unternehmensbereiche und die KI erstellt dir dann einen Report daraus. Insofern wird Analytics natürlich noch viel anwenderfreundlicher in der Zukunft. Und deshalb kommt es auch mehr in den Blickpunkt. Wenn wir dann aber bei dem Thema KI sind, dann ist natürlich sofort die nächste Frage, und das ist mir auch wichtig, das Thema EU AI Act. Also wie ist das regulatorisch aufgestellt? Was muss ich beachten? Was bringen die Plattformen für Möglichkeiten mit, um das Ganze auch möglicherweise einzuschränken? Auch das muss, wenn man sich für eine neue Software entscheidet, mit in den Auswahlkatalog natürlich rein. Wie unterscheiden sich die Tools an dieser Stelle? Und nicht zuletzt, wenn wir da sind, muss man natürlich den Bogen schon ein ganz kleines Stückchen in die Zukunft schlagen und sagen, AI ist ja nicht AI oder KI ist nicht KI, sondern jetzt sprechen wir schon über Agentic AI. Also diese Agenten und Bots, die da kommen werden, verändern das ganze Spiel natürlich nochmal fundamental. Die Frage ist, wie schnell passiert's? Und auch da nur einen kleinen Satz dazu. Wir sprechen von Self-Services seit 35 Jahren. Und ich komme immer wieder in Unternehmen, die heute noch keine Self-Services für Mitarbeiter anbieten. Ich glaube, dass es mit KI und den Agentic-Geschichten schneller gehen wird. Trotzdem, glaube ich, muss man immer die Balance finden zu, was ist technisch heute möglich und was passt kulturell zu mir als Unternehmen. Und ja, die Softwarehersteller haben natürlich den Need, dass sie ihre neuen Technologien einführen. Ich glaube aber, bis es in der breiten Masse dann für alle Unternehmen immer in der Anwendung ist, wird es nur eine ganze Ecke dauern.
Spannend. Ich kann es bei KI absolut nachvollziehen. Ich glaube, dass es auch noch die verschiedensten Tätigkeiten gibt, die wir vorher noch machen können und müssen, bevor man dann irgendwie mit KI baut, weil ja, KI kann nur so gut sein, wie sie gefüttert wird, sei es über Prompt, sei es über Daten, sei es über alles andere. Und wenn das natürlich nicht passt, dann kann hinten natürlich auch nichts Gutes rauskommen. Für die, die unseren Podcast kennen, wissen, es kommt am Ende immer eine klassische Entweder-Oder-Frage. Und so soll es natürlich auch heute sein, zum goldenen Abschluss. Auch wenn die Praxis natürlich meistens irgendwie ein Zwischendingen ist, aber einfach, um so ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Wenn du jetzt dir vorstellst, du bist einer deiner Kunden, bist in der Leitungsfunktion im Bereich HR, CHRO, was auch immer. Du hast x-tausend Euro Budget noch übrig und müsstest dich entscheiden, stecke ich es in neue Software oder stecke ich es in Prozessberatung? Was würdest du tun?
Neue Software.
Okay. Das kam
ganz
sehr
simpel.
Klar. Und finde ich gut und es zeigt auch genau diese Dynamik, die du da reinbringst, auch gerade was die Auswahl dieser Lösung anbelangt und gerade bei der Landschaft, die wir da heutzutage vorfinden, macht ihr da, glaube ich, wirklich einen ganz tollen Job. Und in diesem Sinne sage ich vielen, vielen Dank, Michael, dass du dir die Zeit genommen hast heute für uns. Vielen Dank für alle, die heute wieder zugehört haben. Wenn es Fragen gibt, gerne wieder in den Kommentaren und oder uns eine E-Mail schreiben. Wir würden es auch an Michael weiterleiten. Und in diesem Sinne nochmal vielen Dank, Michael. Und ich wünsche wie immer allen einen angenehmen Tag.
Danke dir, Marc. Tschüss.